Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian und ich darf dich heute im Andersmacher-Podcast begrüßen. Aarons Podcast höre ich fast auf den Tag genau seit einem Jahr. Ein Freund hat mir damals die Folge 36 mit dem Theologen und Philosophen Dr. Johannes Hartl empfohlen. Ganz besonders freue ich mich, dir heute Andersmacher Josef Müller vorzustellen. Ein international gesuchter Verbrecher, der erst alles verlieren musste, um dann wahren Reichtum zu finden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
So wie mir es der gesagt hat, Sie sitzen im Rollstuhl, werden den Rest des Lebens im Rollstuhl verbringen, wünsche einen guten Tag, auf Wiedersehen. Das ist schon knallhart. Du fällst in dem Moment natürlich in ein tiefes Loch rein. Aber ich war dann mit 4 vollen Geldkoffern beim Einchecken am Sonntagabend in Miami Richtung München gestanden. In einen Geldkoffer passte ungefähr 1 Million Dollar. Im Gefängnis fand ich in dem Bücherregal in der Krankenabteilung eine Bibel. Da habe ich aufgeschlagen. Und was schlage ich auf? Meistens passt's ja. Der verlorene Sohn, Lukas 15.
Vielen Dank an dich, Sebastian, für das Intro und danke an dich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir zum heutigen Andersmacher kommen, frage ich dich, hast du schon einmal 40 Millionen auf dem Konto gehabt? Bist du schon einmal vom FBI und dem BKA auf der ganzen Welt gesucht worden? Hast du schon einmal eine Glaubenserfahrung gemacht, die dein Leben von Grund auf verändert hat? Josef Müller, mein heutiger Gast, kann jede dieser Fragen mit Ja beantworten. Deswegen sprechen wir darüber, wie er mit 17 Jahren schon 100.000 Mark verdient hat, wie er es geschafft hat, von Prinz Charles auf eine Party eingeladen zu werden. Und du wirst schnell merken, dass Josef, wenn es um seine Lebensgeschichte geht, kaum zu bremsen ist. Vom Ganoven zum Gläubigen. Ein Gespräch über Kohle, Knast und Kokain. Viel Spaß beim Zuhören. Josef, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Gerne.
Jetzt weißt du ja, was auf dich zukommt. Mhm. Du weißt, über welche Themen ich mit dir reden werde. Du kannst dir denken, nach welchen Storys ich dich fragen werde. Die Storys hast du schon hunderte Male erzählt. Wird sowas irgendwann langweilig?
Nee, das ist eine gute Frage. Ich habe mich nach 100 Mal erzählen vor dem Publikum gefragt, warum wird es mir eigentlich nicht langweilig? Das liegt an mehreren Faktoren. Unter anderem, dass immer eine andere, wie sagt man heute, Location ist, immer andere Menschen vor mir sind. Und meine Geschichte inspiriert mich jedes Mal neu. Das heißt, ich sehe einen Film meines Lebens ablaufen und kann das eigentlich nur so authentisch, wie man sagt, rüberbringen, wenn ich mich selber in dem Film sehe. Das heißt, ich erlebe eigentlich ein paar Mal in der Woche oder zumindest einmal in der Woche mein altes Leben neu und freue mich, dass sich mein Leben so zum Positiven eigentlich verändert hat. Und deshalb ist es mir nicht langweilig, nach über, ich sag mal, die Zahl über 550 Auftritte oder Dienste, wie ich das nenne, ich bin im Reisedienst tätig, Dienste eigentlich den Menschen, das zu erzählen, was eigentlich jedem passieren könnte. Und die Geschichte ist halt nur sehr spannend, weil sie von Abwechslung und von Abenteuer gejagt wird. Und deshalb sitzt du mir heute auch gegenüber, ja, um von mir diese Informationen oder so eigentlich zu bekommen. Und es freut mich.
Ja, und ich freue mich darauf, diese Abenteuer jetzt miterleben zu dürfen, ja, wenn du sie ja noch einmal wieder erleben wirst. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name?
Josef Müller.
Dein Alter?
64.
Deine Heimat?
Fürstenfeldbruck, Bayern.
Deine Geschwister?
Keine.
Dein Vorbild?
Das ist eine gute Frage. Mein Leben teilt sich ja in zwei Dinge. Und zwar in früher und in heute. Mein heutiges Vorbild, sage ich ehrlich, ist Jesus Christus. Und mein früheres waren es Menschen, die erfolgreich sind, die so wie ich eigentlich aus dem normalen, gutbürgerlichen Elternhaus nach oben geschaffen haben, durch eigene Kraft. Und da gibt's genügend, ohne jetzt Namen zu nennen.
Was hat denn Jesus mit diesen erfolgreichen Menschen aus deinem ersten Leben, wenn man so nennen möchte, gemeinsam?
Gemeinsam sind wenige Dinge. Aber Gemeinschaftlichkeit, würde ich so sagen, ist es, dass es ein Ziel gibt, ein Abenteuer gibt. Ich sage, ich bin sehr Mensch, der lebt eigentlich von der Abwechslung. Familie, Kinder und so, ich sag mal Verwandtschaft und zusammensitzen und so gutbürgerlich, das war noch nie mein Leben. Meine erste Freundin hat sich nach 10 Jahren von mir deshalb auch getrennt, weil sie gesagt hat, die Christel, ich wünsche mir Familie und Kinder und ich wollte Party, Abwechslung. Und so, glaube ich, ist es mein Leben geblieben. Das heißt, das Thema Abenteuer. Früher habe ich meine Abenteuer selber bestimmt und wusste, was rauskommt und konnte mir die auch leisten durch Arbeit und habe sie so definiert. Und heute bestimmt mein Leben das Abenteuer, in dem Jesus Christus mein Leben plant. Wenn man das so hört, dann denkt man, also vor was spricht der überhaupt? Aber ich glaube, da kommt man im Leben, da kommt man in dem Interview definitiv noch genauer drauf. Genau. Und ich glaube, ich möchte es nahebringen, weil wenn man das so einfach reinwirft, Jesus plant meine Abenteuer, dann wird man sagen, der Typ ist total durch den Wind, okay?
Genau, das kann ja dann jeder unserer Zuhörer oder Zuschauer dann selbst beurteilen. Aber ja, genau. Die Geschichte, genau, die wollen wir jetzt kennenlernen. Okay. Bevor wir dazu kommen, nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Ich würde trinken, jetzt muss ich die Frage nochmal, definier bitte immer früher und heute, okay? Also heute würde ich an keiner Hotelbar sitzen, ich würde mir das auch gar nicht vorstellen, weil wie auch immer, früher hätte ich Wodka getrunken oder zuerst einmal ein Bier und dann Wodka. Aber heute sitze ich an keiner Hotelbar und wenn ich was trinken würde, dann wäre es Wasser Medium. Und einen Kaffee dazu, also ein Cappuccino, genauer gesagt.
Okay, jetzt stellen wir uns vor, ich säße zufällig auch da. Also du würdest jetzt aus heiterem Himmel plötzlich in einer Hotelbar sitzen.
Ja.
Und du würdest, bleiben wir mal beim Wasser und dem Kaffee,
ja,
dort sitzen und das trinken. Und ich säße auch da und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, ja, zufällig.
Ja.
Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Ich würde mich mit dir am liebsten in der Art unterhalten, dass ich dir von meinem Leben erzähle. Ich bin ein Kontakter, ich bin ein Mensch, ich spreche Menschen auch im Lift an. Ich spreche jeden an, der irgendwie mit mir Augenkontakt hat, man sieht es ja, hat der Zeit oder hat der keine Zeit. Ja. Und jetzt sitzt du mir gegenüber und du bist heute mein Gesprächspartner, nicht nur in der Hotelbar, sondern hier an meinem Schreibtisch, ja, in meinem Büro. Und es ist sicherlich spannend auch zu sehen, wie du auf die Geschichte antwortest, ob du in der Hotelbar sitzt oder wo auch immer. Und meine Geschichte ist mal so, ich umreiße es in 3 Sätzen. Einfacher junger Mann hatte mit 17 Jahren, also ich, einen Autounfall, hat deswegen trotzdem weitergemacht, sagte jetzt erst recht im Leben, wurde Steuerberater mit 4 Kanzleien, 50 Mitarbeitern und ist dann hernach, ich sage ganz einfach, größenwahnsinnig geworden. Die Gier trieb mich an. Immer mehr, immer mehr. Es gibt für Geld keinen Sättigungsgrad, behaupte ich. An verschiedenen Beispielen, die wir hernach vielleicht noch festmachen können. Und ich kam so weit, dass ich am Schluss vor lauter Gier im Gefängnis war, dachte, mein Leben wäre zu Ende. Und da gab's einen, der war immer noch da. Und das war Gott in Form von dem Heiligen Geist oder Jesus Christus. Und Gott hat mir gezeigt, er ist immer da, egal wie es mir geht. Er hat mir rausgeholfen, nicht aus dem Gefängnis, sondern aus meinem eigenen Kopfgefängnis. Und hat mir gezeigt, dass ein Leben nach der Entlassung auch Sinn bedeuten kann, selbst wenn der Ruf total ruiniert ist. Und ich bin heute der glücklichste Mensch zur Zeit meines Lebens, besitze nicht mehr viel, aber bin unheimlich glücklich und frei. Und davon spreche ich nicht von äußerer, sondern von innerer Freiheit. Und das würde ich versuchen, dir zu erzählen, hätte dann, und jetzt kommt's, gleich ein Traktat, wie man das nennt, so ein kleines Heftchen mit meiner Geschichte und Bildern zur Hand und würde dir sagen, befass dich doch mal in deinem Leben mal mit dir selber. Mhm. Weil das ist der Beginn, nicht mit Jesus Christus oder mit Gott oder so, sondern beginn mal über dein Leben nachzudenken. Hat dein Leben einen Sinn? Gibt es hier Möglichkeiten, dass du dein Leben vielleicht justieren könntest? Wo wirst du landen, wenn du so weitermachst? Und überdenk einfach mal. Und ich bin 50 Jahre lang habe ich gelebt und habe mir nie diese Frage gestellt. Erst im Gefängnis hatte ich sag mal, die Möglichkeit, vielleicht zwangsweise, aber dass ich über mich selber nachgedacht habe, wo war ich als Steuerberater und als Finanzjongleur gelandet? Im kalten Gefängnisboden, da wo eigentlich Verbrecher, Ganoven und die Menschen sind, die man eigentlich verachtet. Und wie kam ich dorthin? Und wo bin ich mal falsch abgebogen, dass ich dort jetzt dort landete? Und das sind so die Fragen, die man sich selber stellt, die man sich selber reflektiert. Und das wünsche ich eigentlich jedem, dass er nicht nur dem nachläuft, was die anderen ihm sagen, was gut wäre, sondern dass er sich selber mit sich befasst.
Dann würde ich dich wahrscheinlich fragen, ja, okay, was heißt das jetzt beruflich? Also bist du jetzt Missionar oder was?
Ich bin weder Missionar noch Evangelist noch sonst, sondern ich bin einfach nur ein Zeuge von dem, was Jesus Christus gemacht hat. Menschen versuchen immer, einen in eine Schublade reinzubringen. Ja. Und wenn ich mir deine Sendung so anhöre oder sehe, dann ist ja das genau das Gegenteil. Das heißt also, Andersmacher, man kann das nicht so definieren. Man kann mich als Mensch bezeichnen, der von seinem Leben spricht, der etwas erlebt hat, was er unbedingt weitergeben will. In der Bibel gibt's einen Spruch, das heißt, wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir das alles in deiner Zeit reinbringen, was ich heute zu erzählen habe. Und beruflich gesehen, ich bin, wenn man es mal von der christlichen Seite her sieht, mein Beruf ist Menschenretter. Ich rette Menschen aus dem alten Leben heraus, in dem ich früher war, in dem normalen Leben, in dem jeder so lebt, wenn er nicht Gott kennenlernt, in ein neues Leben, das er allerdings nur von sich selber entscheiden kann. Das heißt, ich bin keiner, der sagt, du musst oder du darfst nicht, so wie ich das oft in Kirchen erlebt habe. Meine Geschichte hat weder was mit Zeugen Jehovas noch mit Kirchen zu tun, sondern meine Geschichte ist, um es auf einen Punkt zu bringen, vom Finalen her gesehen, jeder Mensch kann eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und ich habe sie im unfreiesten Ort der Welt kennengelernt, nämlich im Gefängnis. Und das hat mich frei, glücklich und, auch humorvoll gestaltet. Und ich habe eine Power bekommen, ich glaube, die habe ich heute noch. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich nie wieder in meinem Leben hergeben möchte. Diese Freiheit, diese Freude und diese innere Einstellung zu den Dingen. Mich haben immer, vielleicht noch mit einem Satz, mich haben immer Menschen in der Art berührt, wie sie mich angesprochen haben. Das heißt, Kritik konnte ich immer schwer vertragen. Geht mir heute, machen wir so auch noch, Menschenkritik und Belobigungen nimmt man gern auf. Aber wenn man sich ein bisschen von dieser Menschenbeurteilung unabhängig macht und mehr von Gottes Beurteilung, Gott liebt dich, egal ob du jetzt was Schlechtes machst oder was Gutes, Gott sagt, ich liebe den Menschen, aber ich hasse die Sünde im Menschen oder das Dunkle. Und dazu gibt's einen Weg, man nennt es Jüngerschaft, man nennt es Nachfolge, und auf diesem Weg bin ich unterwegs. Ein bisschen eine lange Erklärung, ich versuche mich kürzer zu fassen, okay?
Ja, und also ich stelle schon fest, wir würden, wenn wir an dieser Bar sitzen, den Abend füllen können.
Ja, das glaube ich.
Da bin ich mir sehr sicher. Gleichwohl möchte ich ein kleines Experiment mit dir wagen, weil ich will dich ja besser kennenlernen, und dafür spielen wir jetzt ein kleines Spiel.
Ja.
Ich habe hier in meiner Hand 37 Karten, auf jeder Karte steht eine Frage.
Okay.
Und diese Idee für dieses Kartenset stammt von einem Berliner Startup, mit dem ich nichts zu tun habe, aber ich kenne die Gründer.
Okay.
Und da ich gute Fragen mag,
ja,
und dich besser kennenlernen möchte und wir ja gerade an einer Bar sitzen, okay, probieren wir das jetzt einfach mal aus.
Ja, klar. Die hast du wahrscheinlich auch beraten, die Leute.
Nee, tatsächlich nicht. Das heißt, ich verteile vor dir.
Okay.
Sondermoment heißt das Startup, und auf jeder Karte steht deswegen auch Sondermoment drauf.
Ja, klar.
Und wir schauen mal, nimm doch einfach mal eine Karte und wir gucken mal, wohin so die Reise geht.
Okay, wunderbar. Soll ich das vorlesen?
Ja, das wäre super.
Was war deine beste Kaufentscheidung des letzten Jahres?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Und ich beantworte jetzt das, oder?
Mhm.
Ist es so, so soll das Spiel
sein?
Ja,
genau.
Also, meine Kaufentscheidung im letzten Jahr, da müsste ich eigentlich nachdenken. Das sind, ich weiß es gar nicht, aber weil ich keine großen Investitionen im Leben, in diesem neuen Leben, das ich bekommen habe, eigentlich tätige. Weil ich lebe heute bescheiden. Ich lebe heute von einem minimalen, wie sagt man gleich, finanziellen Einkommen. Ich lebe nicht von meiner Tätigkeit, die mache ich ehrenamtlich, obwohl sie mir den ganzen Tag ausfüllt, sondern ich lebe heute, das ist das Interessante, vom Staat. Und zwar, mein Vater war Kriminalbeamter, der war Beamter, und ich lebe heute von einer Waisenrente, die mir der bayerische Staat zudingt, und diese Waisenrente, die kann ja nicht gepfändet werden, weil mich natürlich auch 400 Gläubiger jagen, mit denen habe ich ein gutes Einverständnis, also ich lebe bescheiden, und eine Kaufentscheidung, die stand eigentlich in keinster Weise an.
Das kann auch was Kleines sein.
Also eine Kaufentscheidung ist, dass ich jedes Mal einen guten Kaffee kaufe, weil ich bin Kaffeeliebhaber, und ich mich immer wieder freue, wenn ich einen guten Kaffee genieße und eigentlich mich an Kleinigkeiten erfreue. Ich könnte es gar nicht einmal nennen, weil es gibt so viele schöne Kleinigkeiten, die man sich so kauft, aber ich sag eine große oder tolle Kaufentscheidung, das müsste ja sein, ich kaufe mal ein neues Auto oder ich kaufe mal irgendetwas, was mir jetzt dienlich ist, oder früher war es eine Yacht oder so, oder ein Maybach, das waren Kaufentscheidungen, die ich aus heutiger Sicht bereue, weil es hat mich nicht glücklicher gemacht. Mhm. Und das ist ja der Punkt, man wird heute, vielleicht führt es so aus, durch zum Beispiel durch die Werbung, darum sehe ich keine Werbung mehr, ich schaue überhaupt nicht mehr fern, obwohl ich noch einen Fernseher habe, ich sehe nicht mehr fern, weil einem durch die Werbung, auch im Auto schalte ich das ab, wenn Werbung ist, wird einem meistens nur suggeriert, dass man etwas unbedingt braucht, um anderen zu imponieren, die man sowieso nicht mag, okay? Ja. Also, dass man sich mit der Kaufentscheidung, wenn es jetzt nicht ein Nutzding ist, also ich könnte jetzt sagen, Kaufentscheidung war ein neuer Computer oder irgend sowas, aber das sehe ich jetzt nicht als notwendige Ersatzbeschaffung an, eines alten Computers. Aber eine Kaufentscheidung ist ein Ding, wie zum Beispiel ein Maybach. Und ich dachte damals, wie ich mir den Maybach gekauft hatte, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, also ich kann mir zum Beispiel erinnern, ich habe mir ein Auto gekauft, das war ein XLR, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, einer schwäbischen Autofirma, das war ein McLaren, der hat damals 700.000 Euro gekostet, und den habe ich mir geleistet, und da bin ich ein paar mit drin gesessen und habe gedacht, da bin ich jetzt glücklicher. Es war, Entschuldigung, wenn ich die Sprache spreche, der jungen Leute, es war eine geile Sache, muss ich dazu sagen, aber es war vielleicht den Preis nicht wert, ich weiß es nicht. Ich habe den dann wieder verkauft, eine Zeit lang, aber wenn dir die Leute beim Aussteigen fast die den Blick vernehmen, ich sitze ja im Rollstuhl, wo der Rollstuhl steht, weil sie drücken die Nase platt an dem Auto, das will man dann auch nicht, dass man immer so im Mittelpunkt steht. Man möchte schon einmal seine Privatsphäre genießen. Und das kann man bei solchen Autos zum Beispiel auch nicht, aber bei Maybach nicht.
Okay.
Und das soweit.
Ja, lass uns noch eine Karte nehmen.
Noch eine Karte.
Ja.
Dann nehmen wir doch die da hinten, die hier bei dir ist. Vielleicht könnte es ja auch auf dich zutreffen. Das müssen wir mal schauen hier. Wenn du für immer an einem Ort ziehen würdest, welcher Ort wäre es und warum? Das ist eine gute Frage, okay? Also, ich beantworte es vielleicht wieder dual. Der frühere Ort wäre... ich war ja Konsul von Panama, wäre zum Beispiel eine Insel im Bereich Panamas. Da kommt auch diese Insel von dieser Sandstrand-Werbung. Ich sag mir, eines Getränkes, das mit B angeht, ist ein alkoholisches Getränk, wo man sich da im Ding aalt, im Strand und so. Also das wäre schon, eine Insel wäre schon was Tolles, sich dort zu genießen. Heute würde ich sagen, es wäre total langweilig. Und Menschen sind mir lieber. Ich bin an dem Ort zu Hause, an dem ich heute lebe. Das ist mein Einfamilienhaus, mein Geburtshaus meines Vaters. Hier diesen Keller, wo wir uns jetzt befinden, hat mein Vater 1950 mit der Schaufel selber ausgegraben. Er hat ein Jahr da gebraucht, sagt er. Heute wird's ein Caterpillar in einem halben Tag machen, und der Fahrer wird nur Brotzeit machen dabei. Aber ich bin stolz, dass mir mein Vater dieses Haus hier vererbt hat. also schuldenfrei, und das ist meine Heimat. Mhm. Und mit dem Garten, und so nehme ich das gerne an. Und ich würde eigentlich nirgendwo hinziehen. Ich mache auch gar nicht Urlaub, weil mein Leben ist irgendwie Urlaub geworden. Mhm. Und das, glaube ich, ist schön. Das nenne ich persönlich Zufriedenheit. Mhm. Nicht etwas zu ersehnen, was man braucht, sondern in dem zu leben, was man hat. Mhm.
Du hast früher, und das ist ja das was du auch immer ansprichst, du teilst ja immer direkt die Antworten auf in zwei Leben. Und die Grundlage dafür war ja dein Leben als Steuerberater,
ja,
deine Karriere als Steuerberater. Ja. Wie viel Steuerberater steckte denn in dem siebenjährigen Josef?
In dem siebenjährigen weiß ich es noch nicht. Da habe ich noch nicht gemerkt. Aber mit 14 Jahren oder 15 habe ich schon gemerkt, dass ein Unternehmer in mir steckt. Und zwar ein Unternehmer unternimmt was vom Gespräch her, vom Namen her. Und mir hat es immer Spaß gemacht, etwas zu unternehmen. Obwohl ich glaube, selbstständig zu sein, eigene Verantwortung und so, da gehört auch was dazu. Aber was zu unternehmen heißt, Gedanken umzusetzen und anderen auch nützlich zu sein. Beispiel. Mein Vater war ja später, nachdem er den Herzinfarkt hatte, kommen wir vielleicht auch noch drauf, hatte sich selbstständig gemacht als Handelsvertreter und hat dort Produkte verkauft für landwirtschaftliche Betriebe, unter anderem auch Spülmittel Spülmittel oder Waschmittel oder so, auch für landwirtschaftliche Betriebe. Und da sah ich jetzt zum Beispiel, hatte ich eine Idee, warum könnte ich nicht als Kleiner mit dem Fahrrad und einem Anhänger dran von Haus zu Haus gehen mit dem Spülmittel, es waren so 5-Liter-Kanister. Also ich habe gesagt, es ist wie das Spülmittel mit L, nur nicht...
Du darfst die Namen nennen, also okay, wir sind hier nicht im Öffentlich-Rechtlichen, darfst hier alles erzählen.
Also es ist wie Lenore, nur nicht zu teuer, okay. Und dann habe ich mein 5-Liter Kanister verkauft und habe mir eine Stammkundschaft in Fürstenfeldbruck aufgezogen und habe eine Karteikarte gehabt und dort bin ich raus und habe den dann immer nach einer gewissen einem halben Jahr oder was ist der junge Mann mit dem Lenore da gewesen oder mit dem so ähnlich wie Lenore, bloß billiger und die Leute haben auch angerufen bei mir, habe die meine Telefonnummer meines Vaters da lassen, wenn es ausgehen sollte früher und so habe ich meine ersten unternehmerischen Geschichten gezogen. Später, und das kommt jetzt, das war mir eigentlich mein schönster Deal in meinem Leben. Den muss ich schnell erzählen. Da bin ich stolz und den habe ich nie wieder erreicht, auch nicht, wenn es um Millionen ging. Nämlich, wir hatten 1972 in München eine Olympiade. Zu dieser Olympiade kamen natürlich, wenn man so rechnet, ich war damals 17, zu dieser Olympiade kamen Menschen aus der ganzen Welt. Speziell aus Amerika, aus Japan, aus Südafrika, irgendwoher. Und die wollen sich, so war es damals, vielleicht heute ist es nicht anders, ein Souvenir mitnehmen. Was nimmt man sich in München mit? Das meist gekaufte Souvenir ist eigentlich ein Bierkrug.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Und diese Bierkrüge sind ja aus Ton, und diese Tonkrüge, die zerbrechen. Selbst im Handgepäck ist es gefährlich, weil die sind ja so marmoriert und da steht dann München drauf und die zerbrechen. Und die Leute geben das eh bloß in der Vitrine, also ob sie das nutzen in Japan, das japanische Bier aus, wenn sie es überhaupt trinken, aus am Steinkrug zu trinken, also ich glaube eher nicht. Also sie stellen es irgendwo auf, so wenn man Souvenirs, schau mal, da war ich jetzt überall. Mhm. Und dann hatte ich die Idee mit einem zusammen, es kam gar nicht mal von mir allein, aber ich war da mit der Initiator, einen sogenannten lebensmittelechten Plastikbierkrug in Umlauf zu bringen. Das heißt, wir haben den Bierkrug aus Plastik gefertigt, weil der steht ja eh da, den rührt eh keiner an. Und da hatte ich Genehmigungen und ich habe das im Zonengrenzgebiet damals noch fertigen lassen mit jemandem, der sich darum kümmert hat. Ich war ja mit 17 noch nicht so geschäftsfähig. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, ich brauchte viele, viele Genehmigungen und am Tag 1 der Olympiade stand der Josef Müller mit einem Campingtisch, einem Schirm und einem Hocker und seinen Bierkrügen dort auf dem Olympiagelände. Und der Hammer ist das, es war ganz einfach, ich habe es eingekauft für 5 Euro und verkauft für 15. Da konnte ich mir die Spanne immer einfach ausrechnen. Mit 17 war man noch nicht so in Mathe oder Algebra und da habe ich jetzt mal einen Zehner verdient dran. So, um 10 Uhr, um 10 Uhr Vormittag, also in 2 Stunden, war ich sold out. Die Leute haben das echt angenommen. Die haben meine Philosophie angenommen. Ich fand das total toll. Was hätte jetzt einer gemacht? Der wäre jetzt weggefahren, hätte mehr Bierkrüge angeschafft, aber ich habe was anderes gemacht. Ich bin hergegangen und habe telefoniert. Damals noch in der Telefonzelle. Und habe meine ganzen Freunde angerufen, in der Schule, in der Arbeit, wie auch immer, und sagt, ihr müsst blau machen, Urlaub machen, wie auch immer. Ihr müsst mir helfen, Bierkrüge an der Olympiade zu verkaufen. Und ich habe nur beschickt und die anderen haben alle verkauft. Am Schluss hatte ich 13 Stände mit Bierkrüge auf dem Olympiagelände und dort habe ich, und wir haben jeden Abend gefeiert, damals waren wir noch stark im Feiern, und haben jeden Abend das gemacht und nach Abzug aller Ausgaben und sind wir 100.000 Mark übrig geblieben als 17-Jähriger. Mein Vater hat dann eine Eigentumswohnung gekauft und die hat er dann später für 300.000 verkauft. Also ich sag mal dazu, das war mein bester Deal. Und da sieht man schon, dass die unternehmerische Fähigkeit mir mehr im Blut lag als alle anderen Dinge. Und so ist es fast bis heute geblieben, wobei heute ich keine unternehmerischen Entscheidungen mehr treffe, eben ohne Gott, aber die Erklärung später dann dazu.
Ja, jetzt klingt das danach, dass du ein talentierter, geschäftstüchtiger, junger Mann gewesen bist, der das Leben vor sich hatte. Ja. Dann passiert aber etwas, womit du mit Sicherheit nicht gerechnet hast. Also mit knapp 18 hast du ja einen Autounfall, ja, genau, in deinem Ford Mustang aufgrund eines Sekundenschlafs und künstliche Koma und so weiter und so fort. Und du hast in einem Interview davon erzählt, dass die Ärzte, nachdem du wieder zu Bewusstsein gekommen bist, dir quasi so das Gefühl gegeben haben, ja, ach übrigens, sie sind jetzt im Rollstuhl und das Leben ist vorbei.
Ab in die Krüppelabteilung.
So. Und wie fühlt sich das Leben an, wenn es gerade für beendet erklärt worden ist?
Also ich muss dazu sagen, mit 17, da denkt man ja an ganz andere Dinge. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, du bist ja nur jünger, mit 17, oder ich spreche oft vor Leuten auch, die gerade erst 17 sind oder sich gut erinnern können. Ich kann mich auch erinnern, mit 17, da denkt man ja, man macht Weltreisen, die Welt steht einem offen. Früher hätte man noch gesagt, man hebt die Welt aus den Angeln Frauen vielleicht, Familie, den typischen Gang, Mann, Kind und so, wäre eine tolle Geschichte oder beruflich. Entschuldigung, dass ich das so einfach so sage, so ab in die Krüppelabteilung, so wie mir es der gesagt hat, sie sitzen im Rollstuhl, werden den Rest des Lebens im Rollstuhl verbringen, wünschen einen guten Tag, auf Wiedersehen. Das ist schon knallhart. Du fällst in dem Moment natürlich in ein tiefes Loch rein. Und dieses tiefe Loch, Das passiert ja vielen Menschen. Von heute auf morgen bekommen sie eine sogenannte Hiobsbotschaft. Jemand hat Krebs, jemand ist gestorben, ein Autounfall, auch im Kleineren zum Beispiel, dass man hergeht und sagt, zum Beispiel, es könnte jetzt sein, dass jemand gemobbt wird, dass jemand keinen Job kriegt oder irgendetwas. Von heute auf morgen dunkle Wolken, zuerst war Sonnenschein. Und man fällt immer in so ein schwarzes Loch. Auch ich bin da reingefallen. Und dann gibt's nur zwei Möglichkeiten, oder für mich zumindest. Und zwar die erste Möglichkeit war das, zu sagen, ich bleib da drin und jammer, und die anderen machen auch da mit. Das funktioniert sogar ganz gut, was ich gesehen habe. Oder du sagst, du lebst ja noch, es bringt dir nicht um. Und ich habe gesagt, jetzt erst recht mal sehen, was das Leben überhaupt heißt im Rollstuhl. Ich hatte ja keine Ahnung, genauso weißt das du ja nicht. Oder wenn man nicht irgendjemand hat, eine Mutter im Rollstuhl oder irgendjemand, ich wusste das nicht. Und dann habe ich gesagt, was kann man denn überhaupt? Man konnte damals Basketball spielen, schwimmen, Bogenschießen und das war's. Dass ich später mal einen Bungee-Jumping-Sprung mache im Rollstuhl, dass ich mit dem Fallschirm abspringe, dass Dinge passieren, die völlig unmöglich sind, Skifahren im Skibob und so, das wusste ich alles nicht, dass das noch geht. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man im Leben nicht nur das Negative sieht, sondern vielleicht auch mal sehen, was das Leben einem zu bieten hat, egal wie auch immer. Ich kenne so viele Menschen, die in so ein Schicksal kamen, durch Autounfälle vielleicht, aber auch, es ist manchmal einfacher, wenn man so geboren wird. Ich sag mal, da wird man schon so reingeboren, es ist auch nicht immer leicht, aber so ein Autounfall oder einen anderen Unfall, so wie Samuel Koch hatte, den ich auch persönlich persönlich kenne, aber von heute auf morgen sich das Leben ändert, das ist schon, ja, da gibt's halt Leute, die ich schon verstehe, die dann geistig auch aussteigen. Mhm. Ich hatte schon das erste Mal mit 15 so eine Geschichte. Vielleicht ganz kurz, wenn ich die erzählen darf. Mit 15, ich bin mit meinen Eltern in Urlaub gefahren an den Wörthersee nach Villach und ich habe mich dort verliebt in eine Blondine aus Hamburg. Die war vielleicht 14, 3 Viertel, okay? Und wir haben da rumgeschmust und es war mein Traum und ja, auf jeden Fall. Der Urlaub ging irgendwann zu Ende und sie nach Hamburg und ich zurück nach Fürstenfeldbruck bei München und wir waren getrennt dann und oh, und schlimm, jeden Tag haben wir uns Briefe geschrieben, jeden Tag. Und nach 4 Wochen kam ein Brief, lieber Josef, du wirst schon verstehen, dass ich lieber gerne mein Geld für Kosmetik als für Briefporto ausgebe. Hat die Schluss gemacht wegen dem Briefporto. Ich sage immer, seitdem habe ich ein persönliches angespanntes Verhältnis zur Deutschen Bundespost, okay? die mir ein Mädchen meiner Liebe mit 15 geraubt hat, da fällt mir auch in ein schwarzes Loch. Und ich
wollte mir auch ist das vergleichbar, das Gefühl? Also wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, der das Gefühl dieses Schicksalsschlages nicht kennt, ist das der passende Vergleich zu sagen, wenn du so in das Liebesloch fällst?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kenne Menschen, die wollten sich ihr Leben nehmen. Persönlich, ich berate gerade jemanden, der sagt, die Frau hat mich verlassen, ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben, ich bringe mich jetzt um. Und dann hast du eine Verantwortung. Weil du kannst entweder sagen, wer redet drüber, macht's nicht. Aber ich glaube, dass der in der Lage ist, weil er wirklich keinen Sinn mehr sieht, weil er sonst keinen Halt mehr hat. Und jetzt sage ich zu dem ganz einfach mal, wer mir Halt gegeben hat im Gefängnis, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich spreche grundsätzlich aus meiner Erfahrung, wenn ich es nicht gemacht habe, dann wäre es vielleicht nicht so angepasst, dann könnte ich sagen, ich habe es vom Hörensagen gehört, aber ich habe ihm empfohlen, er soll sich mal mit Gott auseinandersetzen, vielleicht sieht er dort auch seinen Sinn drinnen.
Aber gut, als du 17 oder 18 warst und diesen Unfall, dann hast du ja mit Gott nichts am Hut. Ja,
überhaupt nichts,
okay. Also, Was ist passiert, dass du ein paar Jahre später mit Bestnoten deine Ausbildung abschließt und 4 Standorte mit 50 Mitarbeitern hast? Ja. Also was lag dazwischen?
Das ist ganz einfach. Es gab ein paar Erlebnisse, die mir gesagt haben, Josef, du bist was wert. Josef, du kannst noch was. Und egal, was du kannst, aber du bist noch was wert. Weißt du, ich sag mal so, egal wo man ist, wenn man keinen Wert mehr hat, wenn das Salz in der Suppe fad geworden ist, wenn man sagt, es ist sinnlos, das Leben, sinnlos, ohne Sinn, warum bin ich da? Ältere Menschen stehen auf und ich frage mich, Mama, was haben die für einen Sinn im Leben? Das ist die Gewohnheit, warum sie aufstehen. Das ist die Gewohnheit, dass sie frühstücken, den Tag vergeben, Mama vor der Glotze oder so. Aber ich glaube, einen Sinn braucht jeder im Leben. Und wenn er nur so klein ist. Und mein Sinn war damals, ich bin nicht abgeschrieben, ich kann noch was. Menschen haben gesagt, das sind vielmals, das sind viele kleine Aspekte. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, das mir geschenkt worden ist, von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Und da geht's darum, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann, die Zukunft, die will man auch bestimmen, aber lebe im Hier und Jetzt, so wie Eckhart Tolle auch das Buch geschrieben hat, im Hier und Jetzt leben. Lebe heute, genieße den Sonnenschein, genieße das Interview, der nette junge Mann, der mir hier gegenüber sitzt, zum Beispiel, okay, der den Kaffee genießt, genieße jeden Moment deines Lebens. Und wenn man sich nur im Hier und Jetzt, im Heute lebt, dann macht man sich nicht Sorgen um morgen. Das ist eine Übungsgeschichte. Das hat mich aber nur zum Teil, ich sag mal, aus dem Loch wieder herausgebracht. Unter anderem hat mich herausgebracht ein paar Schlüsselerlebnisse. Ich erzähle nur eins. Ich war in dieser Klinik in Heidelberg. Dort haben sie mich übrigens hingeflogen mit einem Helikopter der Bundeswehr. Damals hatten sie noch einen, den sie zusammengeschraubt haben, der noch funktioniert hat. Mit diesem Helikopter kam ich, weil ich eine Rückenmarksverletzung hatte und man das nicht adäquat in einem Kreiskrankenhaus operieren konnte oder überhaupt haben konnte. Die sind alle gestorben damals. Von der Entwicklung der Medizin her kam ich in ein Spezialzentrum mit diesem Helikopter in die orthopädische Universitätsklinik Heidelberg-Schlierbach am Neckar. Und dort eben war ich am Fenster mit dem, ich war ja nicht, konnte ja nicht gehen, aber hat mich mit dem Bett ans Fenster geschoben. Es war der dritte Stock im sogenannten Ludwig-Guttmann-Haus. Ich schaue da runter Und ich weiß nicht, Jungs sind irgendwie so Autofreaks. Also nicht alle, aber ich war einer. Und da kommt ein Traumauto, ein Traum, ich kann es nennen, ohne jetzt Produktplatzierungen zu in irgendeiner Weise zu. Denke ich, es kam ein roter Mercedes, kam dort so ein Gullwing, so ein Flügeltürer, kam da raufgefahren. Also ein Hammer war das. Und ich habe gesagt, das Auto kannst du nie wieder fahren, weil ich wusste es ja nicht. Plötzlich gehen diese Flügeltürer, Tür nach oben, ha, mein Mund bleibt offen, ich schau, dann steigt nicht der Fahrer aus, sondern es fliegt erst einmal ein faltbarer Rollstuhl raus, der Fahrer schwingt sich in den Rollstuhl, die Flügeltüren gehen zu und er saust gegen den Klinikeingang. Wow, ich kann das, ich kann auch so wie der wieder Auto fahren, ich könnte sogar dieses Auto fahren. Und das hat mir so Kleinigkeit, das war ein Schlüsselerlebnis, könnte man sagen. Und das hat mir die Kraft gegeben. Du bist was, du kannst noch was. Es wird wahrscheinlich schwierig, aber Aufgaben oder Problemlösungen haben mich eher angestacht, als praktisch gestärkt, als dass ich das Problem gesehen habe. Ich war so ein bisschen lösungsorientiert. Und dann habe ich gemerkt, um es auf den Punkt zu bringen, ist egal, ob du im Rollstuhl sitzt, ich sag mal ganz böse, halb tot irgendwo bist, wenn du den Menschen nützlich bist in ihrer Art, dann honorieren sie das. Dann sind sie bereit, das entgegenzunehmen, Geld dafür zu bezahlen. Als Steuerberater, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich sage immer, auch in Interviews, weil mich natürlich diese Art von Einblick in verschiedene Branchen, das hat mir Spaß gemacht. Das passt ja. Nicht langweilig, sondern verschiedene Branchen zu beraten. Und ich hatte am Anfang auch lauter BMW-Mandanten, das heißt Bäcker, Metzger, Wirt, BMW. Okay? Ich hatte ganz einfache Mandanten und das hat mir Spaß gemacht. Die Leute, war das egal, ob ich im Rollstuhl sitze, die fanden das toll, die fanden das sogar gut, dass einer aus seinem Leben was macht.
Ich meine, das heißt ja, du hast ja dann später, also nachdem du dann deine Steuerberatung aufgebaut hast, zig Mitarbeiter gehabt hast, du hast ja ein Leben, also ein sehr luxuriöses Leben gelebt, ja, mit Kaviar, Champagner, Kokain, habe ich gelesen.
11 Jahre lang.
11 Jahre lang. Du wurdest der Champagner-Müller genannt, ja, das war so dein Spitzname. Wie haben das denn deine Eltern miterlebt?
Ja, meine Eltern wurden da schon außen vor gehalten. Das heißt also zum Beispiel, ich habe ja nicht in Fürstenfeldbruck hier gelebt später, sondern also in der Zeit, in der ich also Vollgas auf der Überholspur gelebt habe, so auf der Partymeile, da hatte ich natürlich das alles von meinen Eltern ferngehalten. Ich hatte zum Beispiel einen kleinen, man nennt den damals Baby Benz, so ein 190er Mercedes, mit dem bin ich nur nach Fürstenfeldbruck rausgefahren. Okay, ich fahre nicht mit dem Rolls Royce zu meinem Vater hier raus, der hat mir nicht nur enterbt, der hat mich vom Hof, obwohl wir keinen Hof haben, aber gejagt quasi. Für den wäre ich ja sowieso Ding. Ich war für die immer noch der bescheidene Steuerberater und der ich eigentlich, ich sag mal, im Herzen auch sein wollte. Nur habe ich mich heute von den Dingen der Welt schon anstecken lassen und es hat mir schon auch Spaß gemacht. Ich kann jetzt das nicht schlecht reden. Also meine Eltern wurden eigentlich von dieser Sache eigentlich wenig konfrontiert.
Okay.
Und diese Zeitungen, in denen ich stand, diese Boulevardpresse, die hat die gar nicht, die haben die nicht gelesen. Okay.
Jetzt hast du in einem Interview mal gesagt, das Geld machte mich überheblich. Ja. Oberflächlich und dekadent.
Ja.
Verändert einen wirklich das Geld oder entlarvt Geld eigentlich nicht nur die wahre Persönlichkeit von uns?
Das ist eine gute Frage. Also Geld ist ja normal, ist ja neutral. Geld ist neutral, es ist als Zahlungsmittel ja eingeführt worden, statt dem Tauschen. Und Geld ist eine gute Sache. Aber es war die Gier nach dem Geld. Mhm. Das heißt, ich gebe heute zum Beispiel Workshops, und zwar biblischer Umgang oder biblische Grundsätze mit dem Umgang von Geld. Und da stelle ich entgegen meine frühere Einstellung zum Geld als Steuerberater oder als Mensch in der normalen Welt und heute als Nachfolger Jesus, also als gläubiger Christ. Und da gibt es in der Bibel ganz klare Anweisungen, was man mit Geld nicht machen sollte und wo Geld auch eben in die falsche Richtung führte. Mit Geld kann man sich ja was leisten, okay? Und wenn ich zurückdenke, wie ich das erste Mal Millionen auf dem Konto hatte, durch diese Bruce-Geschichte, auf die wir vielleicht noch kommen.
Mit Sicherheit.
Da ist es so, dass mich die Leute ganz anders angesehen haben. Also das ist man weiß ja, Geld regiert die Welt und ohne Moos nichts los oder solche Sprüche, man weiß ja, hast du was, bist du was. Aber wenn man das so erfährt, den Menschen gegenüber, wie sie sich gegenüber mir verhalten, dann ist das ein ganz einschneidendes Erlebnis. Menschen haben mir zum Beispiel in meiner Bank, indem ich meine Kontostände im Millionenbereich auf dem Girokonto hatte, haben mich ganz anders behandelt als früher Steuerberater. Die haben mir dreimal einen Kaffee angeboten. Früher hat mir kein Mensch in meiner Bank einen Kaffee angeboten. Und haben so devot, die Menschen, sie wollen nichts von Josef Müller, dachte ich mir, sondern sie wollen nur was von meinem Geldsegen auf meinem Konto. Und du wirst nur hofiert. Und das heißt, du glaubst, und jetzt kommt's, du glaubst, dass du besser bist, weil die anderen ja von dir was wollen. Und dieser Übergang, der ist fließend. Das heißt also, sie bewundern dich, sie machen dir Komplimente, sie laden dich ein. Du bist jemand, ich kam dann mit diesem Geldstatus, quasi mit diesen vielen Millionen, wurde ich ganz anders in ganz andere Partys eingeladen, habe Rockstars, Popstars, Schauspieler, große Industrielle, die Namen würden dir was sagen, eingeladen. Wurde sogar von Ministerpräsident Stoiber ausgezeichnet, habe über einen Stadtrat von London, über einen Banker, Prinz Charles kennengelernt, der hat mich dann jedes Jahr in seine private Party eingeladen, in seinem Landgut in Highgrove mit Camilla. Also ich kam dadurch etwas und das macht etwas mit einem. Obwohl ich mich, und das ist das Interessante, immer wieder zurückgesehnt habe nach den Wurzeln, weil ich bin aufgewachsen als normaler, fleißiger Mensch. Also arbeitest du was, bist du was? Man kann sagen, früher war in unserer Landwirtschaftsschule der Satz gestanden, ohne Fleiß kein Preis. Und ich war fleißig, ohne zu wissen, dass ich eigentlich im Geldbusiness damals gearbeitet habe, aber wir reden auf den Punkt gebracht. Geld hat mich wirklich zu etwas gemacht. Das ist nicht nur, das Geld hat mich arrogant und überheblich gemacht. Ich habe es zugelassen. Geld macht aus einem gar nichts, sondern die Einstellung der Menschen zu dir hat mich überheblich werden lassen, weil viele Leute haben dir ich kann mich erinnern an einen Mitarbeiter in einem Geschäft von mir, das ich hatte, der hat gesagt, am Freitag, der hat selber nicht viel geleistet, aber am Freitag ist er zur Müllerbank gegangen. Also hat sie von mir was angepumpt, damit sein Kühlschrank am Wochenende voll war, damit sie Lebensmittel kaufen konnte. Und das mit der Müllerbank, wenn sie das steigt, das steigt in einem so hoch, du bist wer, andere wollen was von dir, du bist besser, das ist ein totaler Blödsinn, ist das. Das suggeriert dir, sage ich heute, der Böse ein. Er macht dich, dekadent ist der Auswurf davon, aber ich sag mal, der macht dich glauben, dass du besser bist und dass du der Geldverteiler der Welt bist und dass du, das sehe ich ja heute noch so, okay? Ja. Nicht, das sehe ich heute an anderen Menschen so. Da denke ich mir, wer ist der? Ich sag mal für einen Gegensatz dazu. Wie ich im Gefängnis war, in München-Stadelheim, da kamen zu mir, damals war ja der Vorwurf oder der berechtigte Vorwurf, dass Siemens Gelder, Menschen bestochen hatte, um an Aufträge zu kommen. Und da haben sie Leute vom Siemens-Vorstand eben inhaftiert. Die mussten dann Aussagen machen, bevor sie wieder freigelassen worden sind. Und die sind in meiner damals auch Nobelzelle von München-Stadelheim untergebracht worden, man hat da ein Bett reingestellt und da waren diese großen Manager, waren mit mir da und das waren keine Manager, sondern das waren ganz normale Menschen, die sich die Zähne geputzt haben, die aufs Klo gingen, die haben keine Menschen gehabt haben, der sie abgeschirmt hat wie Sekretärinnen, wie in ihrem Konglomerat, sondern sie waren so wie sie dir heute gegenüber sind. Und da habe ich ebenso gemerkt, auch bei anderen, dass Geld die Menschen oder dass die Einstellung zum Geld die Menschen verändert hat. Und ich bin heute froh. Und da danke ich, wie gesagt, Gott darüber. Ich bin heute froh, dass sich meine Einstellung zum Geld wieder so normalisiert hat, dass ich sage, Geld ist notwendig. Zu wenig Geld ist schlecht, braucht man zum Leben. Und zu viel ist auch schlecht, weil da wollen es bloß die anderen haben. Mhm. Und genau die Menge Geld, die man zum Leben braucht, drum schreie ich das Wort, ich schreie das Wort in meinen Vorträgen der Zufriedenheit zu den Menschen. Wir schauen nie, wie gut es uns eigentlich geht. Wir schauen immer, wie besser es anderen geht, die noch mehr haben. Aber wir schauen nie runter und sagen, die Menschen, die heute zu uns in unseren Staat gekommen sind, haben nichts mehr. Sie haben zwar komischerweise immer ein Handy gerettet, aber haben sonst nichts mehr dabei und sind in Deutschland und schauen mal, wie es denen geht. Oder schauen mal, wie es den Menschen geht, denen es nicht so gut geht wie dir. Du willst immer was Besseres. Es hat auch manche Vorteile für die Marktwirtschaft, aber letztendlich für den Gedanken ist es nicht das Beste. Und ich glaube, wir sollten viel mehr diesen Impuls und diese Anregung gebe ich heute auch den Menschen, die jetzt dieses Interview sehen. Sind wir mehr zufriedener und sind wir mit dem zufrieden, was wir haben oder was wir erreichen oder was wir erreichen werden? Aber gehen wir nicht unbedingt, es muss der Superlativ sein. Es muss nicht die Yacht sein, um glücklich zu sein.
Lass uns über Bruce sprechen. Ich denke, das ist, du hast es ja eben auch schon angesprochen, das ist natürlich die Story, die ja auch irgendwie ein Wendepunkt schon war, weil es das nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat.
Ja, richtig.
Nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich, sag ich mal. Wer war Bruce? Was ist passiert?
Also, diese Bruce-Geschichte könnte man, wenn es nicht ihn wirklich gegeben hätte, könnte man sagen, es muss ein Traum gewesen sein. Es gibt Dinge im Leben, die sind etwas über, ich sag mal so, die sprengen die rationellen und die normalen Gedanken dieser Welt. Und zwar extrem. Wer würde, ich komme gleich auf Bruce, aber wer würde jemand 40 Millionen im Koffer Geld anvertrauen, ohne Sicherheit, den man nicht einmal kennt? Also da würden alle Alarmglocken läuten, weil die Gefahr ja groß ist, das Geld macht ja unabhängig, dass sich der Josef Müller mit dem Geld ja absetzen könnte. Und 40 Millionen ist so viel, dass du dir alles kaufen kannst auf der Welt und sogar die Immunität und dass du dich irgendwo hinbringen könntest. Aber ich sag mal so, viele Verbrecher oder viele Ganoven, die sich hier mit viel Geld zudecken und dann irgendwo hinflüchten, werden meistens gefasst, weil sie dort eben dasselbe Leben führen wollen wie hier und dieselben Vorlieben haben. Und da schnappt die Falle meistens zu. Okay. Mhm. Also, zurück zu deiner Frage. Wer war Bruce? Bruce war ein Sohn reicher Eltern, war 28 Jahre alt, ich lernte ihn kennen. Er hatte in Miami, Florida in den USA gelebt und er war Sohn reicher Eltern. Die Eltern hatten eine Werft, eine sogenannte Marina im Englischen, und eine Bootswerft am Intracoastal, fast am Atlantischen Ozean im Norden von Miami. Und Bruce hatte ein Problem, also Problem ist gut gesagt. Er hat von seinen Eltern die Erbschaft früher bekommen, man nennt es ja dann Schenkung, und zwar wollten die Eltern ihm aus steuerlichen Gründen das Erbe, das er später erhält, zu Lebzeiten auszahlen. Und er wollte das Geld als Risikostreuung, wie auch immer, in Deutschland, in Europa anlegen. Und da hat man mich gefragt, als Steuerberater, über eben einen Freund, ob ich ihm dabei helfen könnte. Und ich war Steuerberater, kein Anlageberater, aber ich sag mal so, und ich sage immer dem Publikum, ihr verrat's mich ja nicht, meine Provision war auch nicht schlecht, okay? Und es handelt sich um Millionen. Ich bin dann rübergeflogen, weil es damals gab's ja diese Sendung, die älteren Zuschauer oder wie auch immer kennen das noch, das hieß Miami Vice, war eine Serie, Kriminalserie über Kokain, über Drogen in Miami und so und Geld. Und da wollte ich nicht als Steuerberaterin irgendwo involviert sein. Und bin rübergeflogen, habe mir jetzt angesehen, die Werft, mittelständischer Betrieb, würde man sagen, 80 bis 100 Menschen, Leute, die da gearbeitet haben. Und die Eltern haben mir am Abendessen praktisch gesagt, ja, finden es gut, dass ich dem Sohn helfe, das Geld in Deutschland anzulegen. Sondern bei der Gelegenheit haben sie mir gesagt, sie hätten, das Geld sei nicht aus der Werft, sondern sie sind beteiligt an einem Spielcasino. Und in diesem Spielcasino, dort sei das Geld erwirtschaftet und deshalb ist das Geld in bar zur Verfügung, in Cash. Und ich dachte mir, ja gut, die werden das schon irgendwie rüberbringen nach Deutschland mit, es gibt ja so Sicherheitstransportfirmen, so die mit gepanzerten Fahrzeugen, die werden das international schon verbringen können, dass sie mir das nach München bringen. Bloß bei meiner Frage, wie das Geld definitiv nach München kam, haben die alle mich angeschaut. Und ich habe da keine Erfahrung als Steuerberater. Ich gebe zu, dass ich jeden Sonntagabend 20 Jahre lang den Tatort angeschaut habe. Aber das kam da irgendwie nicht vor. Und ich habe nicht gewusst, wie man das macht. Aber ich bin immer für einfache Dinge. Ich bin zuerst zurückgeflogen, habe mich erkundigt beim deutschen Zoll, beim bayerischen Hauptzollamt München West in München und beim amerikanischen Konsulat in München, ob ich aus Amerika Gelder in bar ausführen dürfte und in bar einführen darf in München und oder was ich da tun muss, weil so Fragen, vor wem ist das Geld, ist es versteuert, also Zollbehörden, das weiß ich, können da manchmal unangenehm werden und ich wollte, hatte damit nichts zu tun, ich sollte sie nur anlegen. Und ich bekam überall grünes Licht, es war 1989, ich betone das, damals durfte man ausführen und einführen in Deutschland, so viel man wollte, ausführen aus Amerika, einführen in Deutschland. Und es war an sich kein Problem. Und so bin ich in München in ein Koffergeschäft in der Fußgängerzone gegangen und habe einmal 5 große Hartschalenkoffer gekauft. Und in einem ist meine Wäsche gewesen für das Wochenende. Freitag bin ich rübergeflogen, Sonntagabend 18 Uhr von Miami International wieder zurück. Und ich will es kurz machen. Es war viel Lustiges, aber auch viel Bedenkliches in diesen 3 Tagen, was passiert ist. Aber ich war dann mit 4 vollen Geldkoffern an der Lufthansa beim Einchecken am Sonntagabend in Miami Richtung München gestanden. In einen Geldkoffer, ein Koffer, ich wusste es ja gar nicht, passte ungefähr 1 Million Dollar an 50er und 100er Scheinen. Ich war mit 4 Millionen Dollar unterwegs. Ein Koffer, wie gesagt, meine Wäsche, also mit 4 Geldkoffern. Und ich habe gemerkt, ich persönlich bin dafür vollkommen ungeeignet mit der Geschichte, weil ich habe Angst gehabt, dass man mir das lähmen würde. Um es kurz zu machen, in Deutschland eingewechselt, das war nicht das ganze Geld, ich bin 10-mal hin und her geflogen, insgesamt 40 Millionen, nichts ist passiert, Gott sei Dank, und hatte dann einen Girokontostand von 40 Millionen auf Josef Müller, obwohl mir das Geld ja nicht gehörte, aber das wäre zu kompliziert gewesen, es der Bank zu erklären. Und so haben wir die 40 Millionen im Zusammenhang mit Zusammenarbeit mit der Bank angelegt in einem spekulativen Tagesgeschäft mit sogenannten Tageshandel, Forex, Foreign Exchange, das ist ein Devisenhandel, und haben dort zu dem damaligen Zeitpunkt 1989, 90 eine Menge Geld gemacht. Jeden Monat blieb uns nach Steuern, das ist übrigens dasselbe, was Uli Hoeneß gemacht hat, bloß damals war steuerfrei, nach Steuern blieb uns immer mehr als 1 Million im Monat übrig. Wir haben sogar 3 oder 4 Millionen, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber mit dem Einsatz von 40 Millionen und mit einer Hebelwirkung habe ich ganz schön was an der Börse bewegt. Und da fiel halt was raus. Und Bruce hat seinen Anteil bekommen, bei meiner war steuerfrei. Und dann habe ich mir natürlich mit diesem Geld alles gekauft, was man so nicht braucht oder was so zeigt, dass der Mensch eigentlich in irgendeiner Weise nach außen zeigt, wie reich er ist. Autos, Yachten, Dubai, Wohnung in Los Angeles, in Monte Carlo und auch in Mallorca in der Nähe von Claudia Schiffers zu Hause. Also dieser Ausdruck von, würde ich heute nennen oder nenne es heute Dekadenz, zeig her, was du bist, also mein Auto, mein, wie heißt es bei dieser Bankenwerbung, mein Auto, mein Haus und was weiß ich, ja. Und so, diesen Stil habe ich gelebt und die Welt war da dabei, sie haben mich bewundert, sie haben gesagt, toll, im Rollstuhl alles, aber jetzt kommt's, auf den Punkt will ich hinaus. Trotzdem ich alles hatte, was sich der Mensch so wünschen und leisten kann, in meinem Herzen wurde ich nicht glücklich. Mein Herz, mein innerstes Gefühl war eher traurig als freudig. Ich meine, ich kann nicht sagen, es macht nicht Spaß, auf einer Yacht zu sitzen, oben auf der Flybridge und da dementsprechend zu sein, aber es waren Sekundenfreuden. Aber Grundstimmung war eher, je mehr ich hatte, desto ja, desto nachdenklicher und desto unglücklicher wurde ich. Und es passt doch nicht zu dem Leben eigentlich. Das heißt, bei dem sagt man ja wortwörtlich, hast du was, bist du was. Und hast du viel Geld, dann bist du wer, dann bist du freudig und dann geht alles easy. Frag mal die Menschen, die draußen nichts haben, die sagen, wenn ich Geld habe, dann wird mein Leben laufen. Ja, aber ich habe keins und deswegen läuft's nicht. Und der umgekehrt ist der Fall, je mehr du hast, eigentlich bei vielen Menschen, ich habe es auch bei anderen festgestellt, es läuft ganz anders im Leben. Ich habe mich auch mit anderen reichen Menschen unterhalten und die haben genau dasselbe mir, also unter im selben, von Augen zu Augenhöhe, mir das erzählt. Die haben zu mir gesagt, Josef, nach außen eine Show, aber innen im Herzen sieht's ganz anders aus. Und dann den Schluss noch, dann habe ich, weil ich unerfahren war an der Börse und auch die Bank irgendwie mich da nicht davon zurückgehalten hat, habe ich die ganzen 40 Millionen verzockt an der Börse. 40 Millionen, ist gar nicht so schwer. Also sage ich mal, also ich habe alles verzockt an der Börse. Das Dumme ist das, mir hat's ja nicht gehört. Ich konnte schlecht schlafen. Klar, wenn sie 40 Millionen oder du 40 Millionen schuldest, dann hast du ein Problem. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und dann stellte sich heraus, hernach, durch plötzlich kamen zwei FBI-Mitarbeiter in mein Büro aus Amerika rübergeflogen und haben gesagt, dass der Bruce eigentlich, die Geschichte von Bruce eigentlich eine ganz andere war. Die Eltern waren bezahlte Schauspieler, die werfen war für einen Tag angemietet, wo ich da war. Und in Wirklichkeit sind die Gelder nicht aus einem Spielcasino, sondern sie hatten eine Schnellbooteflotte, wie sie Waffen und Drogen durch die Karibik geschleust hatten. Und dann wusste ich, was ich war. Ich war nicht Geldanleger einer Familie hier in Deutschland, sondern ich war Geldwäscher für eine Drogen- und Waffenlobby oder Mafia oder nennst, wie du es willst, missbraucht worden. Und ich hatte Angst um mein Leben.
In welchem Jahr war das?
Ganz klar, das war 1991, 92.
Okay. 91, okay. Ja. Das war ja so quasi so der erste Schuss von Bug, ne? Ja, so klar. Zu merken, oh, das war ja dann doch ein bisschen anders mit dem Geld. Ja. Es folgen dann, und das müssen wir überspringen, dafür werden wir jetzt leider nicht die Zeit haben, es folgen dann ja auch schon die ersten gerichtlichen Dinge. Also du wirst für Steuerhinterziehung verurteilt, Bewährung auf 2 Jahre 1992. Mhm. Später wirst du sogar für 4 Jahre verurteilt, wirst aber als haftunfähig eingestuft wegen des Rollstuhls und es gibt scheinbar keine Zelle für
Rollstuhlfahrer. Gefängnis in ganz Bayern wollte mich aufnehmen und wir haben viele Gefängnisse. Okay. So,
das war 1996, das heißt irgendwie hast du trotzdem, also du hast Scheiße gebaut und bist trotzdem davon gekommen, was aber dann irgendwie dazu geführt hat, dass du, so meine Recherche, Anfang 2004 war scheinbar hast du nicht nur dann noch dein eigenes Geld verprasst, sondern halt auch systematisch das von anderen Leuten, von Kunden und was letztendlich zu der Flucht aus Deutschland geführt hat?
Nee, da muss ich ein bisschen klarstellen.
Okay.
Es gibt da zwei Versionen. Ach so, okay. Ich weiß die wahre Version. Heute ist alles egal. Also ich könnte, darum kann ich ja sagen, dass ich 11 Jahre auf Kokain war. Das ist für alles verjährt. Und darum kann ich das auch ganz ehrlich zugeben. Es war so, ich musste meinen Steuerberater zurückgeben. Ich wurde verurteilt, 4,5 Jahre Haft und musste meinen Steuerberater zurückgeben. Ich habe dann aufgrund der guten Beziehungen Immobilien verkauft, habe Geldgeschäfte gemacht und habe mich sehr gut über Wasser gehalten und habe leider, und jetzt kommt der Punkt, aus den alten Erfahrungen nicht gelernt. Aus Fehlern lernt man, habe ich festgestellt, nur wenn es weh tut. Wenn die Bestrafung nicht da wäre, dann oder nicht da ist, dann lernt man nicht draus, weil das ist kein bleibendes Erlebnis. Ich sage immer, wäre ich einen Tag damals im Gefängnis gewesen als Rollstuhlfahrer, das ist nämlich nur eine besondere Strafe, weil ich sehe, dort ist überhaupt nichts behindertengerecht. Ich hatte Probleme hinter und vorne und auch die medizinische Versorgung hat nicht geklappt, wie sie hier draußen ist. Und das war natürlich schon ein gewisses Problem. Und ich sagte, wäre ich einen Tag im Gefängnis gewesen, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Es ist aber nicht so verlaufen und ich war 2004 hatte ich eine Vermögensverwaltung, hatte wieder 400 Kunden, hatte 20 Millionen auf dem Konto für Fremdgelder, die ich verwaltet habe und habe gut gelebt davon. Die Justiz sagt, ich hätte das Geld der Kunden, so war es nicht. Also ich sehe es so, dass mir schon gewisse, ich habe mit den Kunden ausgemacht, dass mir 20% des Erlöses zustand, das ich für die verwirke. Da habe ich mir nie eine Überweisung gegeben, sondern habe halt mir diese 20% rechnerisch natürlich zugutekommen lassen. Und Josit sagt, sie haben aus dem Geld gelebt. Aber das spielt keine Rolle. Müller hat nicht gelernt. 2004 war er wieder on the top. Und jetzt kam ein Umstand, den ich nicht berücksichtigt hatte, und das sage ich heute auch warnend für Geldanleger in jeder Weise. Legen Sie Ihr Geld nur, wenn es geht, mündelsicher an, egal ob Sie Zinsen bekommen oder nicht. Wenn Sie Privates irgendwie anlegen über eine private Vermögensverwaltung, über Objekte, über irgendwas, da können Umstände zutage treten, die Sie und selbst auch der Initiator heute nicht im Vorhinein weiß. Und bei einer mündelsicheren Anlage springt entweder der Staat ein oder das Bankenkonsortium oder.
Was heißt denn mündelsicher?
Mündelsicher heißt, dass es so, dass das eingesetzte Kapital in jedem Fall verbürgt ist durch den Staat oder zum Beispiel durch die Volksbankengruppe. Wenn eine Volksbank pleite macht, dann sind sie abgesichert bis 100.000 Euro, Aufsichtsamt der Banken dort eine Versicherung hat, die bezahlen die bis 100.000. Und wenn sie mehr als 100.000 auf der Bank haben, bei einer Volksbank zum Beispiel, weiß ich es ganz konkret, dann steht die ganze Volksbank und Raiffeisengruppe dafür ein. Das heißt also, wenn es den immer gibt, dann gibt es sowieso kein Geld mehr. Okay. Dann ist also alles. Das heißt, es ist die anzunehmende Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr eingesetztes Kapital verlieren, ist so gut wie unmöglich. Und das soweit. Aber jetzt auf den Punkt gebracht. Ich hatte also gut verdient, war wieder gut im Geschäft und plötzlich passierte das eben Unvorhergesehene, dass andere Dritte auf mein Geld Zugriff nahmen, das Geld der Kunden, und zwar mit einer Pfändung. Ich wusste nicht, was mir geschehen ist, die Bank hat es mir nicht erklärt. Später kam heraus, das habe ich selber herausgefunden, dass die Gelder von drei Freunden von mir, das waren drei Juristen, die pleite gegangen sind in einer ganz anderen Geschichte, und die wussten, dass der Müller 20 Millionen verwaltet für andere, und da sind sie mit einer perfiden juristischen Methode hingekommen und haben die gepfändet, haben das Geld teilweise abgezogen und haben mir die Rechnung in die Schuhe geschoben, so in der Richtung. Im Nachhinein muss ich aus heutiger Sicht sagen, das war ja 2004, 2005, die Anwälte waren alle im Gefängnis danach, wie sie das rausgestellt hat. Ich wurde entlastet, aber das war erst, nachdem ich entlassen worden war. Und also die Justiz hat die Richtigen dann schon zur Rede gestellt. Aber wie war meine Geschichte? Ich musste damals auf Flucht gehen, um meine Unschuld zu beweisen. Das hat mir der Anwalt geraten. Und das konnte ich auch. Ich war in meinem Office oder in meinem Penthouse in Miami, wieder mal Miami. Und dort habe ich meine eigene Unschuld bewiesen und habe das innerhalb von zwei Monaten, Oktober 2004 ging ja Flucht, Dezember 2004 stellte ich das raus, dass das andere waren. Ich habe das auf einen 8 Seiten langen Fax meiner Frau, ich war damals zwischenzeitlich verheiratet, geschickt. Hab gesagt, schneid den Absender ab, damit die nicht wussten, wo ich bin, weil die Deutschen haben mich natürlich gesucht. Wenn du abhaust, dann ist es ganz klar, da bist du schuld. Du willst ja der Verantwortung entziehen. Und deswegen haben die einen Haftbefehl, sogar einen internationalen, gegen mich erlassen. Und meine Frau hat dann quasi meine Stellungnahme zur Staatsanwaltschaft geschickt nach München. Und ich hätte eigentlich mich stellen können, weil ich habe meine eigene Unschuld bewiesen, mit Dokumenten, die mir zur Verfügung standen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war feig. Außerdem hat es im Dezember 2004 in Miami 35 Grad gehabt und in München war es saukalt. Und deswegen habe ich mir gedacht, mein System ist so, jetzt werden die erst einmal ermitteln, ob das stimmt. Und wenn dann der Sommer kommt, also im Mai, Juni, und die Biergärten wieder aufmachen und der Augustiner Biergarten in München aufmacht, dann fliege ich zurück und dann werde ich ein freier Mann sein. Meine Unschuld ist bewiesen und alles ist erledigt.
Ermitteln ist das richtige Stichwort, weil dir war natürlich so der ein oder andere auf den Fersen und die haben dich ja verfolgt und haben dich auch abgehört. Das wusstest du scheinbar, weil ich habe an einer Stelle gelesen, dass du hast mit deinen Verwandten an Weihnachten telefoniert und hast in dem Telefonat die Ermittler gegrüßt und ihnen frohe Weihnachten gewünscht.
Ja.
Wenn jetzt der heutige Josef, dem damaligen, in diesem Moment lebende Josef, einen Ratschlag geben könnte, welcher wäre das?
genau das Richtige gemacht zu haben, weil erstens einmal, um auf diese Szene zu kommen, ich sag's mal so, ich habe damals einen Film gesehen, den kennen viele Menschen, du kennst ihn wahrscheinlich auch, ja. Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks, und da ging's genauso, die hat auch seine Ermittler angerufen, Weihnachten, ich habe ihm fröhliche Weihnachten gewünscht, und mittlerweile ist der Ermittler aus dem Landeskriminalamt, der mich dann auch persönlich kennengelernt hat, pensioniert, und er hat es auch im ZDF so wiedergegeben. Er hat noch vieles erlebt in seinem Leben, viele Menschen gejagt, aber dass ihm jemand frohe Weihnachten gewünscht hat, den er gejagt hat, und dass er ihm alles Gute gewünscht hat, das ist ihm noch nie passiert. Ich habe in den schlimmsten Momenten meines Lebens, auch bei der Verhaftung, habe ich immer einen Humor irgendwie entwickelt, man könnte sagen Galgenhumor oder so, aber ich habe immer so einen Spaß gehabt. Mein Leben, meine Flucht war mehr wie ein Urlaub. Ich habe da, also ich sag mal so, ich habe da das auch genossen, weil ich war in einem Krimi, wo ich der Hauptdarsteller war, und ich hatte da nicht Angst, sondern ich habe mir gedacht, mal spannend, wie das rausgeht. Und
aber spannend, wie es ausgeht. Du hast doch später gesagt, ich wusste, dass ich irgendwann gefangen werde. So ist es ja auch in dem Film Catch Me If You Can. Ihr wird ja auch gefangen. Warum denn das ganze Spiel spielen, wenn ich weiß, dass ich verliere?
Ja, Moment mal, stopp. Also ich wusste, das war ja zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe zumindest mal gedacht, da ich ja meine Unschuld bewiesen hatte, so war es ja von der Denke her, dass ich nicht ins Gefängnis komme. Ich wusste, dass ich irgendwann einmal zurückgehen musste, okay? Mhm. Weil Heimat ist Heimat, okay? Wie es in Bayern heißt, so hat es ja eine Filmserie, daheim ist daheim. Und ich wusste, meine Frau war hier in Deutschland, mein Geschäft damals war in Deutschland, meine Hunde, meine Eltern waren in Deutschland, ich hatte keine Geschwister, aber mein Lebensmittelpunkt war in Deutschland und nicht in Miami auf einer Yacht oder nicht irgendwo auf der Welt, auf der Flucht. Ich wollte schon zurückgehen, und das war jetzt die Möglichkeit, meine Unschuld bewiesen, und die müssen jetzt nur das noch bestätigen und dann kann ich zurück. So, das war eigentlich der Gedanke dazu. Aber in der Zwischenzeit habe ich es natürlich auch genossen, aber es war eine Zeit, ein halbes Jahr war ich auf der Flucht, und ich glaube, die Zeichen waren für Verhaftung oder waren eigentlich auch von den Leuten her, weil die Presse in Deutschland hat mitbekommen, dass die einen Rollstuhlfahrer nicht finden. Und da haben die hier in den ganzen Zeitungen in ganz Deutschland, Frankfurt, also FAZ, Süddeutsche, Berliner und Hamburger Abendblatt, überall war drin gestanden, Rollstuhlfahrer oder Konsul, der ich damals war, blamiert die deutsche Justiz. Und dann haben die sich das nicht gefallen lassen und haben eine 40-köpfige Sondermannschaft wegen mir beim Bayerischen Landeskriminalamt aufgestellt. Und da ging es natürlich schon anders zur Sache, als zuerst die Fürstenfeldbrucker hier geforscht haben. Wortwörtlich hat der Beamte in München zu mir gesagt, wir haben es dann der Fürstenfeldbrucker Abteilung Jugend forscht aus den Hand genommen und haben dann jetzt mal unsere Möglichkeiten eingesetzt. Und sagen wir, das LKA oder das BKA, die haben ja ganz andere Möglichkeiten zusammen mit dem FBI. Aber, und jetzt kommt der Punkt, die haben mich trotzdem nicht gefunden in Amerika. Und da kam etwas dazwischen im Februar 2005, das mein Leben begonnen hat zu verändern.
Erzähl uns davon.
Und zwar, ich war auf meinem Balkon gestanden. So musst du dir das so vorstellen, draußen schaue ich aufs Wasser, auf den Atlantischen Ozean, runterwärts, 20. Stock, sehe ich unten die Vorfahrt, Palmen unter mir, und ich hatte etwas plötzlich ein Gefühl, das ich nie vorher hatte. Ich hatte so ein Suizidgefühl, so ein Todessehnsucht. Mir ging's eigentlich gut. Ich habe in Amerika schon wieder einen Chauffeur gehabt, ein Auto, und habe meine Unschuld bewiesen, also ich weiß nicht warum, und ich wollte dann unterspringen. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Nicht aus, vielleicht aus Übermut oder weil ich das noch nicht hatte. Ich kann dieses Gefühl heute nicht mehr herbringen. Ich weiß nicht warum. Schlecht ging's mir nicht. Also so war es nicht, dass ich jetzt sage, ich war jetzt hoffnungslos. Nee. Und in dem Moment, wo ich da springen wollte, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir. Eine Männerstimme in Deutsch. Und die sagte, Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst noch nie feig. Stell dich jetzt den Behörden, mach dein Flucht ein Ende. Du hast ja erzählt, du hast ja bewiesen, dass du es nicht warst, aber stell dich jetzt an und flieg zurück. Und in dem Moment kam auch ein Wind auf von draußen, vom Wasser her. Die Tür stand offen, weil ich am Balkon war, bin dann rein und habe dann denjenigen erst einmal gesucht, wer ist da? Und es war niemand da. Ich habe alle Zimmertüren aufgemacht und dann bekam ich es mit der Angst. Also ich höre plötzlich eine Stimme. Und ich meine, die Stimme war da und es war nicht der innere Stimme. Ich hatte nichts getrunken, nichts genommen. Also ich vernehme die so wie heute. Die ist so präsent in meinem Kopf. Es war von außen. Es war über meine Schulter. Ich habe das gehört. Da war einer gestanden hinter mir. Und in dem Moment kam ja der Wind dann auf und plötzlich fliegt aus einem Bücherregal da kam schon Luftzug, fliegen Blätter runter und auf dem Bücherregal fliegt eine Postkarte runter und die nehme ich auf und schaue und die lese ich, die war von meiner Mama. Und zwar, die war von der Christoph-Blinden-Mission und da stand drauf, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Unten stand nur Josua 1,9 oder so dran. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber das hat mir gefallen. Ich war auf Flucht alleine. Und Gott, hey, Gott ist mit dir. Und ich habe das geglaubt. Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Und dann war mein Schluss klar, ich stelle mich den Behörden. Dann die Stimme, ja, und Gott, wenn Gott mit dir ist, also dieser Zusammenschluss, stell dich und Gott ist mit dir. Also gut, dann stelle ich mich den Behörden. Da bin ich erst einmal 14 Tage nach Jamaika geflogen, Urlaub machen. Weil ich mir gesagt habe, Flucht strengt an, okay. Und dann nach 14 Tagen bin ich von Montego Bay nach London und dann nach Wien. Nach München habe ich mir noch nicht getraut und wollte dann in Wien, es war mittlerweile schon April, über Salzburg nach München fahren und wollte mich dort stellen. Hab allerdings in Wien schon mit meiner Frau telefoniert und die hatten einen Funkwagen vor dem Haus meiner Frau und wussten sofort, der Müller ist in Wien in einem Hotel. Dann ging es wie folgt weiter und auch zu Ende, nämlich am 16. Samstag, den 16. April 2005, klopft's, nachdem ich vom Frühstücken kam, rauf in mein Hotelzimmer, klopft's an der Tür. Ich dachte, es wäre jetzt Housekeeping. Stehen 10 Polizisten vor der Tür und ich wurde verhaftet. Und kam ins Gefängnis Wien-Josefstadt, wo sonst hin, okay. Und dann hat man mich nach 10 Tagen, da kam ich in das Gefängnis. Im Gefängnis fand ich in dem Bücherregal in der Krankenabteilung eine Bibel. Ganz knallrot. Und die habe ich heute noch. Und diese Bibel, da habe ich aufgeschlagen. Und was schlage ich auf? Jeder, der es kennt, der meine Bibel aufgeschlagen hat, meistens passt's ja. Der verlorene Sohn, Lukas 15. Und der war im Schweinestall, der hat ja auch das Geld verprasst, war im Schweinestall und ich im Gefängnis. Und da sah ich die Parallelen. Er ist zurück zu seinem Vater, sein Vater hat ihm vergeben, hat ihn wieder eingesetzt, hat ihm eine zweite Chance gegeben. Ich wollte auch eine zweite Chance. Und dann bin ich nach München, nach 10 Tagen, kam nach München. Mein Vater hat mich besucht, der war schon dement. Die Mama ist gestorben, am Schneeschaufeln hat sie sich überhoben, Herzinfarkt. Meine Frau hat mich verlassen. Die war 20 Jahre jünger, aber mit dem sie mich verlassen hat, auf den konnte ich nicht eifersüchtig sein, weil es war mein älterer Chauffeur, der 5 Jahre älter war wie ich, okay? Mit dem Auto standesgemäß, ich war selber schuld und die Reichen, wenn du im Gefängnis bist, die kennen die nicht mehr. Und die normalen Menschen, die ich heute kenne, die kannte ich nicht. Und so war ich wirklich mutterseelenallein in diesem Gefängnis. Ich wusste, mein Leben war eigentlich verwirkt. Das Vergangene ist vergangen, da war ich schlecht drauf. Ich habe das erste Mal in meinem Leben nachgedacht, was ich gemacht hat in meinem Leben. Und da kam, das war lauter Mist, das war Steuerberater, das war toll. Aber danach war ich Partyboy, habe nur das Leben genossen. Geld hat mir nicht geholfen, sondern eher mich noch dekadenter und überflüssiger und arroganter zu machen. Und ich wollte wieder zurück zu dieses alte Leben.
Inwiefern hat dich diese Situation, du bist verlassen von allen, sitzt letztendlich auch im Gefängnis, du hast in Summe, glaube ich, dann 5 Jahre, 4 Monate gesessen, bist also in Haft endgültig verurteilt und inwiefern hat dich diese Situation an den Rollstuhlunfall erinnert, wo dir auch gesagt wurde, das Leben ist jetzt quasi gelaufen?
Überhaupt nicht.
Okay.
Also da hatte ich keine Parallele. Ich bin zwar krisenerprobt, wenn man so sagt, oder auf was du vielleicht raus willst, aber ich sah da überhaupt keine Parallele. Heute sehe ich das schon, dass ich zweimal vom Pferd gestoßen wurde, ganz grob. Aber manchmal braucht's im Leben etwas. Ich vergleiche das so. Wenn du ein ICE bist oder ein Schnellzug, den kann man nicht stoppen mit ein bisschen am Holzprellbock. sondern da muss eine gewaltige Paradigmenwechsel, es muss sich alles erschüttern, es muss ein Erdbeben kommen. Und glaub mir eins, Gefängnis ist ein Erdbeben, okay? Mhm. Und da kam ich das erste Mal zum Nachdenken. Und ich habe bei Peter Hahn in der Talkshow in Berlin oben gesagt, und das hat er sogar in seinem Buch geschrieben, das hat ihn sehr geprägt irgendwie, dass der Müller gesagt hat vor laufender Kamera, ich musste ins Gefängnis kommen. Ich fand es gut, dass ich im Gefängnis war, weil dadurch konnte ich mein Leben ändern. Und das war richtig. Man kann einen Menschen nicht ein bisschen rütteln und wach doch mal auf. Du nimmst Drogen, du nimmst Alkohol und dein Leben ist überheblich. Dann hätte ich gesagt, ja, servus, tschüss, interessiert mich gar nicht. Aber wenn du allen toben wirst und am kalten Boden des Gefängnisses landest, dann bist du irgendwo mal schräg abgebogen. So dumm kann man nicht sein, dass man da nicht nachdenkt. Und die Freiheit, die dir genommen wurde, das ist schon elementar. Wobei Freiheit, ich sage das immer wieder, nicht das Entscheidende ist. Entscheidend ist, dass sich 19-, 20-jährige Justizvollzugsbeamte behandeln wie den letzten Dreck. Die können bestimmen, wann du duschst, wann du isst, wann du dein Leben, und ich war immer ein guter Selbstbestimmer in meinem Leben. Und plötzlich musstest du, haben andere junge Kerle überheblich gesagt, du darfst das oder darfst das nicht oder wann du es darfst. Und das hat mich sehr runtergezogen, an dieser Geschichte aufgebaut. Gebaut hat mich ja nach dem Gefängnis, das muss ich lobend erwähnen, das Gebetshaus Augsburg, die jungen Leute, die mir wieder den Respekt gezollt haben, der mir eigentlich im Gefängnis genommen worden ist, okay? Und da danke ich diesen jungen Menschen, inklusive dem Johannes Hartl, sehr, dass er damals unbewusst vielleicht mich als normalen Menschen behandelt hat, nicht als Gefängnisinsassen. Und deshalb gehe ich auch heute in Gefängnisse mit unserem Team, von der Stiftung Jesus Saved My Life, Jesus rettete mein Leben, geht dort rein und erzählt den Menschen, dass sie wertvoll sind, egal was auch immer, dass sie hier wieder rauskommen oder lebenslängliche, da schaut es ein bisschen anders aus. Aber trotzdem, ich ermutige die Menschen, weiterzudenken und vielleicht an Gott zu denken, weil ich hatte damals ein Schlüsselerlebnis, nicht nur mit der Bibel und nicht nur an dem Balkon damals, sondern ich kam immer mehr zum Nachdenken über Gott und habe dann gelesen, dass Jesus, ich bin als Katholik bis zu meinem 50. Lebensjahr fast jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber nur als Gehorsam meinem Vater gegenüber, weil man es halt so Gewohnheit. Aber nachgedacht habe ich da nicht viel dabei. Und dann habe ich im Gefängnis gelesen in der Bibel, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er bezahlt hat für meine Sünden, und ich war gewaltiger Sünder, ich habe fast alle 10 Gebote gebrochen, und dass Jesus schon bezahlt hat dafür und dass ich das nur annehmen müsste. Und so habe ich mein Leben dann Jesus übergeben und habe gesagt, Jesus, ich bin am Ende mit meinem Leben. Ich habe alles verwirkt. Die könnten mir jetzt sogar eigentlich die Kugel geben oder mir mein Leben jetzt berechtigt ein Ende setzen. Keine schlechte Vergangenheit, keine Zukunft, kein Haus, kein Geld, keine Frau, keine Freunde mehr, nichts mehr. Ich hatte keine Zukunft. Aber Jesus hat gesagt, ich bin deine Zukunft. Ich habe das so vernommen im Kopf, verstehst du? Also ich habe es nicht jetzt gehört, phonetisch, so wie damals am Balkon, sondern ich habe so den Eindruck gehabt, Jesus will mit mir Kontakt aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich dich jetzt ganz dringend. Dann musst du in meinem Leben kommen, hilf mir da raus. Und solche Dinge, die nimmt Jesus oder Gott für ernst. Und in dem Psalmen steht, wer mich von Herzen sucht, vor dem lasse ich mich finden. Und dann habe ich als Katholik, und da kommt der Oberhammer, ich habe mein Leben also Jesus übergeben, habe gesagt, wenn du das besser kannst, dann bitte. Und dann habe ich als Katholik bei der Evangelischen Allianz ein Stipendium bekommen und habe 4 Jahre Theologie studiert im Gefängnis. Okay? Und das hat mich, ich wollte nie Pastor oder Pfarrer werden, aber ich wollte wissen, was ist das für eine Kraft, die dahinter Gott steht, hinter Jesus. Ist es ein Hirngespinst vom Josef Müller? Ich glaube gar nichts. Also ich bin Steuerberater, ich glaube an Bilanzen, Entschuldigung, die man selber fälscht, oder an Zahlen oder an so, aber ich glaube nicht an Mystik oder so. Aber da hat mich Jesus überzeugt, weil es sind Dinge passiert in meinem Leben, man nennt es übernatürlich, die ich einfach gesehen habe, dass Jesus heute lebt und dass der sehr wohl in das Leben eines Menschen eingreifen kann. Nicht nur um einen zu ermutigen, sondern er kann Dinge verändern im Leben, mit denen du nie rechnest. Er hat mich zum Beispiel von einer Augenkrankheit geheilt. Ich wäre blind geworden, weil ich war schwerer Diabetiker. Der Arzt hat mir gesagt, in 12 Monaten gehen die Lichter aus. Da vergessen sie alles drum. drumherum, egal ob sie im Gefängnis sind oder nicht, blind ist das Schlimmste, was man haben kann. Stell dir das mal vor. Und dann habe ich gebetet, ich habe gefleht. Und zwar nicht bloß, Jesus, mach mich gesund und so, sondern jeden Tag. Ich war hartnäckig. Und manche beten einen Tag für die kranke Oma, da passiert nichts. Und dann sagen sie, beten hilft auch nicht. Ich habe mich voll reingestürzt. Ich habe Jesus angeschrien und habe gesagt, du musst mir helfen. Jetzt müsst ihr die Braille-Schrift lernen, statt Bibel zu lesen. Und plötzlich passierte das Unglaubliche. Ich hatte eine neue Netzhaut. Die Ärzte haben es bestätigt in München-Hallaching. Und ich habe echt ein Wunder erlebt. Ich selber, ich mit diesem Vergangenheit. Jesus liebt jeden Menschen, habe ich gemerkt. Egal, ob du schlecht oder gut bist, du musst nur ihm vertrauen. Und das Wort Vertrauen ist gar nicht so einfach bei uns, weil ich habe eigentlich nur auf mich vertraut.
Ja, das Vertrauen, das Wort würde ich gerne aufgreifen mit Blick auf die Uhr. Uns bleibt leider nicht mehr viel Zeit. Und wir haben auch zig Sachen übersprungen. Und ich kann denen, die uns zuhören und die sich für mehr interessieren, auch nur empfehlen, dich zu googeln, deine Bücher zu finden. Es gibt auch noch andere Videos über dich, weil es gibt zahlreiche Stories, die wir jetzt nicht aufgreifen können. Ja. Vertrauen. Es gibt Menschen, die dir diesen Lebenswandel nicht abnehmen.
Ja,
so, damit,
verstehe ich.
Ne? So, das ist genau das. Darauf, ich habe eine so eine Sache gelesen. Ein bisschen mehr Reue würde ihm als Christen gut tun,
ja,
oder gut stehen. Kannst du das nachvollziehen, dass sowas, ja, kommt?
Voll und ganz. Man muss immer zwei Dinge sehen. Natürlich bereue ich, dass ich Menschen um Geld gebracht habe, dass Menschen, ich sag mal, ich habe ja keinen jetzt, es ist keine Entschuldigung, aber es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Ich bitte, außer von Geld. Also ich habe keinen jetzt umgebracht oder körperlich.
Na gut, es gibt Menschen, die haben ihr gesamtes Erspartes scheinbar verloren.
Ja, das, ne, ist richtig. Da hatte ich allerdings, und jetzt muss ich mir ein bisschen weiß reden, Entschuldigung, auch wenn ich es nehme, ich habe niemals gesagt, verkauf alles und leg alles an. Sondern ich habe immer geschaut, dass das spekulatives Geld war, dass der fünfmal so viel, so waren meine Gedanken hier, in Cash, also in Bar zur Verfügung hatte, dass er nur ein Fünftel davon hergenommen hat. Ich hatte allerdings auch Vertriebsleute drin und Vertriebsleute wollen Provisionen und die haben denen das erzählt und am Schluss lief es halt so, dass Menschen wirklich ihr Erspartes verloren haben. Das tut mir von Herzen leid und ich biete den Menschen an, dass sie zu mir kommen, dass sie mit mir Kontakt aufnehmen. Das sage ich jetzt auch vor laufender Kamera, auch vor dir, wenn sie zu den Geschädigten gehören, rufen sie mich an, meine Nummer steht im Internet, mailen sie mich an und wir reden drüber. Ich zahle heute aus dem Geld, was mir zur Verfügung steht, aus meinem weißen Geld, und aus dem, was mir zur Verfügung steht, zahle ich jeden Monat an die Gläubiger so viel zurück, wie ich kann. Das wird nie aufgehen, weil bei 10 Millionen Schulden, wie die Bild-Zeitung schrieb, werde ich das nie mit mein paar Euros machen können. Aber ich will zeigen, dass es mir leid tut. Auf den Bühnen am Anfang kann schon gewesen sein, dass die Menschen den Eindruck bekommen, ich verherrliche ein bisschen mein altes Leben, indem ich das ein bisschen spannend und lustig erzähle. Und damit natürlich es billig in Kauf nehme, dass ich keine Lanze breche, dass ich nicht geknickt bin, sondern dass ich ein froher, lebensfroher Mensch bin. Aber das verdanke ich nicht meiner oberflächlichen Art gegenüber den Schuldnern, sondern das verdanke ich Jesus. Jesus hat mich rausgeholt und ich bin fröhlich und ich bin gut drauf, obwohl mich das andere belastet. Aber man muss das eine vom anderen trennen. Wenn ich das nicht kann und sehe nur meine Verurteilungen, meine Schulden, meine Probleme, dann könnte ich heute nicht den Menschen helfen, denen ich heute helfe. Ich kann das Geld nicht zurückzahlen, aber ich kann den Menschen etwas geben, vielleicht nicht den Menschen genau, aber ich kann den Menschen etwas geben, die heute genauso, sage ich mal, dekadent oder falsch handeln, wie ich das eingesehen habe. Ich helfe Menschen in Gefängnissen, ich helfe Menschen dort, wo Jesus mich heute hinschickt und das ist heute meine Aufgabe. Ich mache das ehrenamtlich, ich sage das normal, aber ohne Bewunderung, ich mache das ehrenamtlich, weil ich das einfach aus mir geschenkt worden ist. Mir ist ein neues Leben, man nennt es Wiedergeburt, nachzulesen in Johannes 3, im Johannesevangelium Kapitel 3, in der Bibel, dieses neue Leben, dieses wiedergeborene Leben ist mir unverdient geschenkt worden. Und die Bibel oder Gott nennt es Gnade. Gnade heißt, ohne dass ich es verdient hätte, habe ich was geschenkt bekommen, ein neues Leben. Und das genieße ich und zeig's den Menschen, dass sie es genauso machen können. Sie müssen nicht ins Gefängnis kommen, um das zu erkennen, dass es da noch was gibt, einen Gott, okay? Und wenn es Atheisten geben, die sagen, gibt's gar nicht, geht gar nicht, Ich kann es ja nicht beweisen. Gott lässt sie nicht beweisen, aber er lässt sie ja nicht dagegen beweisen. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, warte einfach ab, bis du dein Leben verwirkt hast oder bis du mal mit 80, 90 Jahren von dieser Erde gehst, dann wirst du es sehen. Und ich muss sagen, ich bin überzeugt, dass mit meinem Lebensende nicht mein Leben zu Ende ist, sondern dass es eine Durchgangsposition ist in das ewige Leben mit Jesus Christus, den ich heute liebe und den ich heute merke, dass er mir die Kraft gibt, der mir die Freude gibt, Bücher zu schreiben und den Menschen zu erzählen, dass sie sich zumindestens, ich will die Menschen nicht evangelisieren, du musst oder das machen Kirchen vielleicht, aber Entschuldigung, auch kein Vorwurf, aber jedenfalls ist es mir so vorgekommen in meinen 50 Jahren, sondern ich sage ihnen, es gibt eine Option, mit der du dich noch nie beschäftigt hast, beschäftige dich damit und allein der Gedanke, sich mit Gott oder mit dem eigenen Leben zu beschäftigen, mehr will ich gar nicht. Den Rest muss Gott machen. Ich brauche keine Unterschrift auf einem Versicherungsvertrag, sondern ich muss nur den Menschen mein Zeugnis erzählen und sie müssen das nachvollziehen können. Und besonders wird es mich freuen, wenn die Menschen, die ich geschädigt habe um Geld, wenn die dieses Glück auch erhalten könnten und vielleicht sagen könnten, der Müller hat mir zwar ein Geld gebracht, aber er hat mir etwas Neues geschenkt und es war etwas hingewiesen, was Gott schenkt, nämlich ein wiedergeborenes neues Leben und eine Zukunft, die in der Ewigkeit stattfindet.
Also noch einmal der Hinweis, wir haben keine Zeit mehr und deswegen, mir fällt das ein bisschen schwer gerade, weil ich habe natürlich 27 Anschlussfragen.
Ja.
Und da gibt es natürlich Themen, die mir tut es schon fast weh im Herzen, das jetzt so stehen zu lassen, weil natürlich würde ich da gern ausführlicher drüber sprechen und ich hoffe, die Zuhörer sehen mir das nach, wenn wir da jetzt nicht tiefer einsteigen können. Aber du sprachst gerade vom Lebensende, was dann möglicherweise kommt oder möglicherweise auch nicht.
Ja.
Ich spreche jetzt vom Podcast-Ende. Und bevor wir aber dahin kommen, gibt es, und das würde ich gerne trotzdem beibehalten, diese Tradition, die Tradition der Halbsätze zum Abschluss des Gespräches. Ich gebe dir einen Satz vor, du beendest ihn kurz und schau mal, was dabei so rauskommt.
Ja, genau.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Wenn ich von Jesus Christus erzählen kann und von meiner Lebenswende, die ich geschenkt bekam, als Gnade.
Das kann ich bestätigen. Der Tisch bebt, die Augen glühen. Das ist tatsächlich dein Element. Ich bin ein Andersmacher, weil?
Weil ich nicht den Idealen oder den Dingen nachgelaufen bin in meinem Leben, die man mir vorgemacht hat, damit ich glücklich werde, damit ich mein Leben nach einem Plan verlaufe, der eigentlich durch andere diktiert ist. Und das ist ganz wichtig. Ich habe mir selber mein Leben, leider erst mit 50, vor Augen gehalten und habe entschlossen, ich drehe um, ich nehme die Kraft und mein jetziges Leben, oder in der Bibel steht, du musst auf die Früchte schauen. Wenn ich auf die Früchte heute schaue, dann weiß ich, dass ich diesen richtigen Entschluss gemacht habe, um ein Andersmacher zu sein, das ist anders formuliert.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
Dann müsste ich heute zweifeln, dass mir jemand sagt, er hätte Jesus getroffen und es wäre nicht so. Aber ich habe keine Zweifel, weil ich weiß es, dass es richtig war, das zu tun.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
Würde ich ihn Johannes Hartl verleihen.
Er hat ihn quasi schon bekommen, weil er auch schon im Podcast war. Schöne Grüße an dieser Stelle an Johannes. Josef, vielen Dank für deine Zeit. Übrigens, der Zeitdruck kommt dadurch, dass du zum Zahnarzt musst.
Ja.
Dir ist nämlich am Wochenende etwas Unangenehmes passiert. Ja, genau. Und das ist jetzt leider unsere ganz harte Ziellinie. Gibt es denn abschließend etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest und das möglicherweise im Kontext des Podcasts, dass ich anders machen, normal machen möchte?
Ich sag mal so, alles, was ich über meine Lebensänderung und über das Geschenk, das mir geschenkt wurde, erzählt habe, ist wahr. Ich möchte den Menschen eigentlich nicht sagen, komm zu Gott, komm, das musst du selber sehen. Das ist eine Sache, die muss aus innen rauskommen, nicht von außen. Aber ich würde wirklich sagen, es gibt genügend Menschen auf dieser Welt und in diesem Metier deines Podcasts und die das ansehen, die sagen, mir gefällt mein Leben jetzt auch nicht. Ich muss was ändern, aber ich bin zu phlegmatisch, ich bin zu sehr eingebaut, es geht nicht. Ich sage dir eins, es geht immer. Du musst nicht ins Gefängnis kommen, damit du auf das wahre Leben kommst, sondern befass dich mit deinem Leben, Frage, wozu du auf der Welt bist, wo es hingeht, ob das alles war, deine Kinder, dein Haus, deine Frau, oder ob es noch mehr gibt, ob es aber einen höheren Sinn gibt, warum du im Leben bist und dass Gott vielleicht für dich einen Plan hat. In dem Moment, wo du dich damit beschäftigst und diese Podcasts alle ansiehst, wie auch immer, will dir das Leben sagen, auch du kannst es machen. Und ich danke dir für deine Sendereihe, ich danke dir für deinen Einsatz und ich danke dir für das Verständnis, dass ich jetzt zum Zahnarzt muss. Und jetzt könnten wir sagen, Amen.
Das könnten wir sagen. Ich danke dir für die Schilderung und ich danke dir quasi für deine drei Leben. Einmal die Jugend, dann der Jet Set und dann die Überschrift Jesus, würde ich sagen. Dein drittes Leben. Lieber Josef, danke für deine Zeit. Gerne. Danke für dieses Gespräch.
Gerne.